Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfüllte Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Meine heutige Gästin ist Tina Reigl. Tina Reigl ist Sozial- und Sexualpädagogin und gewährt auf ihrem Instagram-Account Little Fellow einen frischen und positiven Blick auf Sex. Dabei klärt sie sowohl Kinder und Jugendliche auf, wie auch deren Eltern. In dieser Episode wollte ich von Tina Reigl wissen, ob Eltern mit Sexualerziehung das Patriarchat stürzen können und falls ja, wie genau. Wir sprachen auch über feministische Pornos und diese Vulva-Gruppenkurse, in denen die eigene Vulva mit dem Spiegel betrachtet wird. Wir sprachen auch über den Self-Talk und warum wir uns nicht kritisch vor dem Spiegel betrachten sollen. Zumindest nicht dann, wenn die Kinder uns dabei beobachten können. Dieses Gespräch fand im Rahmen meines Interviews für das Schweizer Magazin Wir Eltern statt. Wir haben zu Beginn auf Hochdeutsch gesprochen und haben in der Hälfte dann ins Schweizerdeutsche gewechselt. Alle, die mit dem Schweizerdeutsch nicht so vertraut sind, ihr findet das Transkript dieses Gespräches und auch das gekürzte Interview aus Wir Eltern auf dem Blog schemamapool.com. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Tina und herzlich willkommen. Schön, Hallo. Dass du da bist.
Danke, ich freue mich.
Wir werden heute über das Thema Patriarchat sprechen. Das ist mein Lieblingsthema und wie wir das Patriarchat mit Sexualerziehung stürzen können. Du hast ja mal auf Instagram eine Anleitung gemacht zum Vulva- und Klitoriskneten für Erstklässler. Und ich würde sehr gerne, also ich war begeistert, ich würde aber sehr gerne wissen, wie diese Bastelidee so ankam.
Ja, also das ist wirklich eine gute Methode. Wie, also du meinst, wie es angekommen ist bei den Followern oder im Unterricht?
Ja, du kannst beides. Also allgemein, wie waren da die Rückmeldungen? Sind die Leute ready für sowas oder war das noch zu krass?
Im Schulunterricht eigentlich schon. Also dort ist wirklich so, da können auch Sexualpädagogen, Sexualpädagoginnen ihre passende Methode wählen für die Thematik. Und da leiten wir das an, es ist eingebettet in das Thema, man spricht zuerst über den Körper, was wo ist, macht vielleicht eine Zeichnung und dann in einen weiteren Schritt kommt das Kneten, damit eben die Idee dahinter ist, damit das Kind sieht, fühlt, ja, einen anderen Bezug hat zu einem Körperteil. Und für die Kinder ist das mega spannend. Also die schauen sich das an, die sehen die unterschiedlichen Formen, die schauen bei der Kollegin, wie es aussieht und können sich dann wirklich mehr vorstellen, ja, was sie da eigentlich noch für ein Körperteil haben. Mhm. Und formen das jeweils sehr liebevoll auch.
Mhm. Darf ich ganz kurz fragen, in welchen Klassen war das?
Das war jetzt zum Beispiel in einer ersten Klasse, aber auch oft in vierter, fünften Klasse macht man das.
Und du warst da dabei und hast das begleitet oder woher weißt du das?
Also wir haben das auch in der Ausbildung, wurde das als eine Methode vorgestellt. Mhm. Auch für die Mittelstufe eben, vierte, fünfte Klasse. Ich habe auch Kolleginnen, die das bereits gemacht haben im Unterricht oder auch mit so FIMO-Formen, wenn man das dann noch in einem Backofen brennen kann und dann so wie einen Schlüsselanhänger nutzen kann. Und
sind das so, also gehört das zum Lehrplan 21? Weil bei meinen Kindern war das jetzt kein Thema in der ersten Klasse oder sind das so Pilotprojekte?
Das ist einfach eingebettet im Thema. Also es gehört zum Lehrplan 21, die Aufklärung zur Thematik sexuelle Gesundheit, aber wie genau, was man in welchen Klasse macht, das ist so thematisch entsprechend der Entwicklungsstufe der Kinder angepasst. Und eben bei den kleineren ist es einfacher gestaltet und je älter die Kinder werden, die Jugendlichen, umso detailreicher ist es dann. Mit der Funktion, mit der Selbststimulation und allem, dann wird es dann noch ausgefüllter. Mhm. Aber bei den Kleinen geht es in erster Linie wirklich darum, zu sehen, ach so, ah, wow, ah, das habe ich an meinem Körper, so funktioniert es, so sieht es aus, Urin kommt nicht am gleichen Ort raus wie Kot, also Details, die mega wichtig sind für die Körperwahrnehmung.
Mhm. Spannend. Und wie kam die Bastelidee sonst an in der Instagram-Community?
Unterschiedlich. Also es gab dort wirklich auch Reaktionen, auch Anführungszeichen klassisch von Leuten, die gesagt haben, muss das wirklich sein? Also bitte, es gibt ja noch so viele andere, so leicht schockiert und auch im Sinn von, warum soll man Kinder bereits mit solchen Themen konfrontieren? Also, und das ist gerade das Klassische, mit welcher Brille, wir nennen das immer so als Beispiel so die Erwachsenenbrille der Sexualität und die kindliche Brille der Sexualität. Und wenn du die erwachsene Brille trägst, dann bewertest du schon viel mehr. Dann siehst du eine Vulva und es gehen innere Filme ab, Prägungen, Vorstellungen, deine persönliche Haltung vielleicht zu deiner Vulva. Und dann denkst du dir vielleicht, ja, aber irgendwie, das ist doch etwas, das zur partnerschaftlichen Sexualität gehört, zum Beispiel, oder? Und warum sollte man ein Kind damit konfrontieren? Warum soll ein Kind wissen, dass es eine Öffnung gibt, die etwas aufnehmen kann, wo etwas in den Körper reingehen kann? Das ist doch, hat doch noch lange nichts, kann noch lange nichts damit anfangen. Das ist eben.
Und was sagst du dann?
Ja, dann sage ich erstmal, ich verstehe, dass es hat ja eine Haltung dahinter, oder? Warum das jemand findet, ui, das stößt mich jetzt. Und es geht nicht darum zu überzeugen, sondern aufzuzeigen, wo kann deine Haltung herkommen und eben wirklich der Blick darauf richten, je mehr Kinder und je früher sie ihren Körper kennen und je mehr sie darüber wissen, umso besser können sie sich darin wohlfühlen und ihn schlussendlich auch schützen. Mhm. Also es ist wirklich indirekte Prävention. Ja. Und das ist dann oft der Weg, wo erst im ersten Moment erst entsetzte Erwachsene merken, ach so, ah, okay. Hm.
Ja. Sehr schön. Ich höre dich jetzt übrigens viel besser. Ich weiß nicht, ob du irgendwie näher ans Mikrofon gerutscht bist.
Ah, sicher?
Ja, weil jetzt ist gerade, es war okay, plötzlich so zack. Also so fleißig.
Ich bleib so.
Genau. Ja, ich finde das schon sehr spannend. Also ich habe die Idee gesehen und ich fand das total cool. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in der ersten Klasse war, wäre das nie ein Thema gewesen, sowas zu machen. Und ich muss schon sagen, ich selber habe irgendwie auch vor 2 Jahren nicht gewusst, dass die Klitoris noch so weit ist und diese Füßchen hat, oder? Mhm. Es ist ja schon sehr neues Wissen auch für uns.
Ja, mega. Also bei uns in der Ausbildung waren auch einige, die gemerkt haben, wow, okay, das Wunder Klitoris, also krass, was da noch alles dazugehört, oder? Mhm. Und da muss man sich auch nicht schämen, weil so sind wir irgendwie aufgewachsen. Wie du sagst, in der ersten Klasse wäre das nie Thema gewesen. Ich muss auch sagen, das ist nicht Standard, das macht man nicht immer, das gehört nicht zur ersten Klasse dazu. In der Schweiz leider, Sexualpädagogik ist erst meist eben so ab der 3., 4. Klasse, wo es regelmäßiger kommt. Ausnahmsweise kann es mal bei Kleinen vorkommen. Aber ja, wir wissen, wir haben das einfach nicht anders gelernt. Und auch die Lehrbücher noch heute haben unvollständige Abbildungen. Oder es steht eben die erbsengroße oder erbsenkleine Klitoris und dann stellst du dir so ein Mini-Dings vor. Ja, und Erbse ist jetzt auch nicht so prickelnd irgendwie.
Wie ist denn das so für, also ich finde es noch schwierig, weil man möchte ja, man lernt ja all diese neuen Dinge, oder? Und so die ganze, es ist ja ein Trend, Viva la Vulva und so weiter und ich finde es sehr bereichernd für mich, aber es ist dann wie so, man will das ja auch den Kindern gleich richtig beibringen. Also ich habe 2 Mädchen, bin dann noch mehr vielleicht unter Druck. Aber ich finde es gar nicht so einfach, das dennoch authentisch rüberzubringen. Weil ich selber bin ja auch noch nicht so voll, ich habe es ja anders gelernt.
Genau, und das wäre zum Beispiel der erste Schritt. Ist ja auch mega toll, dass du das merkst bei dir, oder? Dass du merkst, da gibt es irgendwie etwas, das nicht so deckungsgleich ist. Da gibt es irgendwie Unsicherheiten, Irritationen, innere Widerstände auch. Und das ist für uns mega ungewohnt, so das Hochleben der Vulva. Und wir denken vielleicht selber auch, ja, ist einfach eine Vulva. Also, ja. Aber der erste Schritt wäre dann vielleicht, selbst mal den Spiegel in die Hand zu nehmen, genauer hinzuschauen. Das ist allgemein in der Sexualerziehung ein wichtiger Schritt, bei sich anfangen. Wie sieht denn meine Vulva eigentlich aus? Was sehe ich da? Bin ich im Reinen mit meiner Vulva? Finde ich das irgendwie komisch, eklig? Habe ich Mühe, das anzuschauen? Gibt es da irgendwie Erinnerungen, die aufkommen? Oder einfach wirklich mal sich in Ruhe hinsetzen und schauen, wie fühlt sich das eigentlich an? Oder weiß ich, wie sich meine Vulva verändern kann? Das sind alles so Sachen, wenn man sich nicht Zeit nimmt und sich selbst nicht das Okay dazu gibt. Das ist ein Prozess, das kommt nicht von heute auf morgen. Und das darf man auch den Kindern signalisieren oder mitteilen, dass man selbst da noch gewisse Unsicherheiten hat und sich informiert und sich auch noch weiterbildet.
Ja, hast du da ein konkretes Beispiel, wie man das kommunizieren kann? Also wenn jetzt angenommen eine Mutter merkt, es ist mir irgendwie, ich will das gar nicht so eben, ich habe auch Mühe, mich da mit dem Spiegel anzusehen, ist ja schön, dass das jetzt alle so machen, aber ich bin für mich jetzt so der altmodische Typ. Aber trotzdem möchte sie ihrem Kind das möglichst, vor allem aus dem Präventionsgedanken her, modern aufklären. Wie kann man das konkret kommunizieren? Genau, möglichst authentisch.
Das kommt auch darauf an, wie alt sind die Kinder, oder? Aber dass man einfach sagt, okay, ich möchte jetzt meine Vulva nicht anschauen, aber schau, hier hat sie einen Spiegel, wenn du das magst, das kannst du machen. Also dass man wie halt so ein bisschen über den Schatten springt, aber wirklich gut in sich hineinfühlt auch und schaut, okay, da irgendwie, nein, das liegt mir gar nicht. Vielleicht gibt es irgendwie einen Gotti oder eine Tante, die da irgendwie auch darüber sprechen kann. Man muss als Eltern auch nicht die Erwartung an sich haben, dass man alles super gut und eben fortschrittlich und voll dabei ist, weil es gibt diese Themen, da sind wir unsicher und da gibt es Irritationen und da darf man auch sagen, hey, schau, da fühle ich mich gerade nicht so wohl, Kind. Ich muss mir da noch überlegen, ja, ich muss da noch Worte finden, wie ich mit dir darüber sprechen kann oder wo wir uns Informationen dazu holen können. Und da gibt es auch mega tolle Bücher dazu. Das ist auch oft eine gute Brücke für Eltern, wenn sie merken, wow, da bin ich selbst noch unsicher oder da habe ich Widerstände, dass man sich ein Buch anschafft und so mit dem Kind ins Gespräch kommen kann. Dann ist es weg vom eigenen Körper ein bisschen und man kann sich auf das Buch konzentrieren.
Mega schön. Ja, also vielleicht können wir am Schluss noch eine Liste zusammenstellen von so Buchtipps. Du hast ja schon ein paar genannt. Mhm. Aber ist dann die Idee, dass ich zusammen mit dem Kind mit dem Spiegel so die Vulvas betrachte oder macht man das, soll man das jeder für sich machen oder was gibt es da noch konkretere Tipps?
Ja, das kannst du jeder für sich machen. Da ist ja auch die Grenze, oder? Das, was auch viele Eltern verunsichert. Kinder wollen schauen. Je kleiner Kinder sind, umso mehr wollen sie sehen, wie ist dein Körper? Was machst du? Was machst du genau auf dem WC? Man kann ja kaum alleine aufs Klo gehen mit kleinen Kindern. Und da gibt es den einen Teil, wo man sagen kann, ja, du kannst mal schauen, guck mal, bei mir sieht es so aus. Einige Kinder finden auch, darf ich da mal anfassen, zum Beispiel die Brust oder die Vulva was, oder das Bein. Aber dann auch merken, schau, jetzt ist genug, das ist mein Körper, der gehört mir, auch diese Abgrenzung klar signalisieren, du hast selbst deinen Körper und du kannst da entdecken und forschen. Und das macht man dann getrennt voneinander. Also, dass man dem Kind sagt, schau, hier hat es einen Spiegel auf dem Klo oder in deinem Zimmer hat es einen Spiegel. Dann kann man auch an die Wand hängen oder so ein kleiner Handspiegel, damit das Kind weiß, wo sind die Orte, wo ich mich ungestört entdecken und erkunden kann. Aber jetzt die Vulva eben so nebeneinander sitzen, das ist dann etwas für Erwachsene. Es gibt ja auch so Kurse, wo die Erwachsenen dann das machen können, weil da gibt es wirklich ja Hemmungen auch und da muss man, das kann man für sich machen und wirklich dem Kind signalisieren, schau, in Bezug auf deinen Körper gibt es wirklich Orte, wo das stattfinden kann und Kinder und Erwachsene, da ist auch diese Grenze, dass man es nicht mischt. In Bezug auf auch Übergriffe ist das sehr wichtig für Kinder zu lernen.
Wäre es auch authentisch, dem Kind zu sagen, für mich, als ich noch Kind war, war das ganze Thema noch sehr beschämt und es ist eigentlich eine schöne Entwicklung, dass es heute nicht mehr so ist. Aber daher ist es für mich auch nicht immer einfach, dich aufzuklären, oder ist das too much information?
Nein, das ist authentisch, das ist genau richtig. Dann kommen vielleicht auch Fragen, wieso? Ja, und dann beginnt ja auch schon wieder die Selbstreflexion. Ja, warum war das eigentlich beschämt? Da kann man auch sagen, du, ich weiß auch nicht, ich bin so aufgewachsen und jetzt finde ich das auch mega spannend und auch wichtig, dass es anders ist. Und da einfach im Miteinander sein, weil es kann ja auch sein, dass man dann überengagiert ist, wenn man findet, ui, bei mir war das so schambehaftet, ich möchte unbedingt, dass mein Kind sich frei entwickeln kann und nicht so beschämt sein muss und dem Kind alles Mögliche anbietet, das ist auch nicht die Idee, sondern es gibt Kinder, die wollen das sehr intensiv, die fordern das auch ein, wollen wissen, stellen Fragen und andere weniger, also dass man da immer achtsam ist im Kontakt mit dem Kind. Meistens, wenn sie genug haben, laufen sie davon oder spielen weiter. Und das ist so ein Signal, dass du merkst, okay, ja, das ist gut für den Moment.
Ja, ich finde es immer so schön, wie du über Sexualität redest. Aber du bist natürlich Sexualpädagogin und hast dich mit dem Thema befasst und auch akademisch und so weiter. Die wenigsten Eltern können das. Es ist ja auch noch in unserer Kultur oft so, also bei meiner Freundin zum Beispiel, sie hat gesagt, das ist immer so ein bisschen schambehaftet. Mhm. Sex, das ist ein Thema so, darüber spricht man nicht. Und wenn man das macht, dann hat das was Schmuddeliges, dann gehört man so zu diesen Leuten, die irgendwie ein Problem haben.
Sich nicht abgrenzen können, oder richtig
so. Genau. Kennst du das?
Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also als ich in meinem vorherigen Arbeitsfeld als Sozialpädagogin hatte ich auch teilweise mit Sexualpädagogen oder Sexualpädagoginnen zu tun. Da war ich echt auch so, dass ich dachte, also wie wird man das? Was macht man da? Also auch in der Ausbildung, oder? Was erzählt man sich denn da? Es ist irgendwie voll schräg. Und das hat aber schon auch damit zu tun, wo ist das abgespeichert in uns, oder? Was verstehen wir, wenn wir Sex hören, verstehen die allermeisten Geschlechtsverkehr. Oder einfach so gehen Bilder ab. Oder auch, ja, die Pornoindustrie hat hier auch ihren Beitrag geleistet, was man da innerlich sieht, oder? Dabei ist Sexualität noch so viel mehr. Und dann verliert es auch ein bisschen an dieser Schmuddeligkeit oder an diesem, ja, eben so dieses Hemmungslose oder ja, dass man das Gefühl hat, darüber kann man doch nicht sprechen, wenn man die Palette aufmacht und schaut, was ist denn eigentlich alles Sexualität?
Wenn du sagst, Sexualität ist noch so viel mehr, kannst du da noch ein paar Beispiele bringen, was du konkret meinst? Ich glaube, das wäre für die Hörerinnen noch spannend.
Genau, eben das ist auch einfach Kuscheln, Körperlichkeit, Zärtlichkeit, Streicheln, auch Genussvolles in Verbindung mit, für einige gehört auch gutes Essen, gemeinsam diesen Moment, etwas, so eine knisternde Atmosphäre gehört auch in den Bereich Sexualität. Intimität, Vertrautheit,
Sinnlichkeit,
genau. Einfach wirklich so, und eben die Körperwahrnehmung, spüren, dass man sich anspannen kann, entspannen kann, das Spiel mit Nähe und Distanz, also noch ganz viel mehr, oder? Und wenn man von diesem Fortpflanzungsakt ein bisschen weggeht, oder? Dann merkt man, ah ja, das ist auch identitätsstiftend. Wer bin ich? Männlich, weiblich, divers. Also ja, was bin ich für ein Mensch? Wie fühlt sich mein Körper an? Das ist auch alles Sexualität. Und bei den Kindern geht eben sehr vieles über den ganzen Körper, oder? Also wirklich so mit allen Sinnen kann man Sexualität erleben. Und das bleibt im Erwachsenenalter auch so, aber Kinder sind halt einfach, ja, Vatergrad auf Schweizerdeutsch, also die spüren das, die fordern das ein, die sind egozentrisch unterwegs und das sind wir uns nicht mehr so gewohnt als Erwachsene.
Aber nochmal ganz kurz, um bei uns älter zu bleiben, also du hast ja gerade diese Kurse angesprochen, wo man da gemeinsam sich die Vulvas anschaut. Ich habe da auch schon so Dokus gesehen. Und also was bringt das? Da fragen sich jetzt ganz viele, muss ich das jetzt auch machen als moderne Mutter, wenn ich mein Kind gut sexual erziehen will? Ja. Muss ich mir jetzt da so einen Kurs buchen? Worauf muss ich achten, dass es auch tatsächlich nicht schmuddelig wird? Kannst du da ein bisschen erzählen?
Nein, musst du nicht. Also das ist nicht, das gehört dazu. Und wenn du das abgehakt hast, kannst du gute Sexualerziehung machen. Überhaupt nicht. Da muss man ja auch schauen, wo fühlt man sich wohl, wo zieht es einem hin, oder? Und dann sicherlich darauf achten, ja, was sind das für Angebote? Sagt mir das zu? Also fühle ich mich bereit? Und da kann man schon für sich selbst überlegen, was habe ich für Normen und Werte und Prägungen? Was finde ich normal oder nicht normal? Und für das muss man nicht direkt in einen Vulva-Anschau-Kurs. Aber es schafft natürlich Verbindung zum eigenen Körper, wenn da irgendwie Blockaden sind.
Warst du schon mal in so einem Kurs?
Ich selbst nicht, nein.
Aber du weißt, was man da macht?
Ja, genau. Ich habe auch eine Bekannte, die das auch anbietet.
Und sie ist auch Sexualpädagogin, oder was ist das für ein quasi Fach?
Sie ist mehr in der Tantra-Ausbildung, Tantra-Massage hat sie gemacht, genau. Und dann Beratung, therapeutisches Setting. Also das ist dann oft, da würde ich auch darauf achten, oder? Das kann man ja so in einem therapeutischen Setting auch machen, wo dann vielleicht auch noch Gespräche dazugehören. Aber es ist überhaupt kein Muss. Aber es bei vielen Frauen nach einer Geburt gibt es so Blockaden, oder? Im Genitalbereich, weil man Verletzungen
Großes
hat.
Großes Thema.
Genau. Mm. Und dann wieder diese Hürde zu übertreten, damit man in eine genussvolle Sexualität wieder gelangen kann, sei es Solo-Sex oder partnerschaftlich. Ja, da gibt es dann manchmal wirklich Schwierigkeiten, die man überwinden kann, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt. Oder da wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit.
Dann werden wir das auf jeden Fall verlinken, wenn du den Kurs empfehlen kannst. Und jetzt für die Hörerinnen aus Deutschland, wonach müssen sie googeln?
Ja,
wenn sie so einen Kurs buchen wollen oder sich informieren wollen.
Da gibt es ganz verschiedene Begriffe. Also da würde ich wirklich einfach darauf achten, was hat die Person, die das anbietet, noch für einen Hintergrund, oder? Wo ist das von der Örtlichkeit her? Da gibt es zum Beispiel Yoni-Massage. Yoni ist ja auch ein Begriff für Vulva. Oder eben im Bereich Tantra-Massage. Das hat auch seinen schmuddeligen Hauch. Da habe ich mich aber auch belehren lassen, jetzt auch in der Ausbildung, weil da einige auch Erfahrung damit haben, dass es eben auch einen falschen Ruf hat eigentlich, dass es halt so über die ganzkörperliche Massage geht und ein anderes Empfinden danach in Bezug auf den Körper.
Mhm.
Aber da ist wirklich so, es gibt auch Gruppen, Orgasmen oder Yoga verknüpfte Kursangebote, wo es um die Genitalität geht oder um das ganzkörperliche Lustempfinden. Da kann ich dir jetzt nicht einen Begriff nennen, nach dem kannst du suchen. Ich würde einfach achtsam sein.
Spannend.
Wer bietet das an, oder?
Mm.
Und vielleicht mit einer Kollegin hingehen oder einem Kollegen, gibt auch ein bisschen Sicherheit, je nachdem.
Was ich an der ganzen Bewegung, kann man ja schon fast sagen, sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass es auch sehr empowernd ist für Frauen. Also es geht ja wirklich um die, vielmehr um die weibliche Lust, eben um die Entdeckung der Vulva, der Klitoris.
Mhm.
Und ich auch in der Pornoindustrie gibt es ja diese Entwicklung, dass man eigentlich weggeht von diesem Fokus auf den Mann und dann Spritzen und irgendwie noch möglichst ins Gesicht der Frau, also sehr erniedrigende Praktiken. Da gibt es ja zum Beispiel die Erica Lust, die sich auf Pornos für Frauen spezialisiert hat. Oder es gibt auch das Berliner Startup, das unheimlich erfolgreich ist, mit diesen erotischen Hörbüchern. Fantasy heißen die. Ja, genau. Gibt es da, weil das sind ja so Dinge, die auch Frauen oder auch Paaren sehr gut tun können, um die eigene Sexualität zu entdecken, oder Eltern. Gibt es auch so Angebote oder gibt es gute Pornos für Kinder oder für Jugendliche?
Es gibt Porno für Kinder ist ja sowieso nicht erlaubt. Also unter 16, das ist ja strafbar. Wir brauchen es einfach für Aufklärungsunterricht, aber für die Oberstufe, also ab der 7. Klasse, gibt es so animierte Filme, weil das darf man ja sonst nicht zugänglich machen in der Schule.
Und sieht dann aber auf dem Pausenplatz immer ganz anders aus, sich die YouTube-Filmchen austauschen.
Genau, und das ist ja auch immer so der Triggerpunkt, sage ich mal, für Eltern teilweise, das schockiert ein bisschen, über Pornos sprechen, oder? Boah, das ist ein riesen Tabuthema, aber Fakt ist, dass wirklich zum Teil 12-Jährige schon solche Dinge geschickt bekommen, sich anschauen, solche Filmchen, das geht ja ganz schnell eben auf dem Pausenplatz, wie du sagst. Und auch da lieber wir klären auf, als dass sie dann in etwas hineinlaufen und ja, das ist so irritierend, oder, wenn man die Bilder sieht, weil etwas im Körper abgeht, die sind ja ausgerichtet darauf, dass diese Erregung gleich stattfindet im Körper. Und das passiert auch bei den Kindern, die merken, wow, da ist irgendwie was los und sind aber gleichzeitig schockiert und es kann sehr verstörend sein. Und deshalb lieber aufklären, wie gehen sie mit Medien um, da ist ja auch die Medienkompetenz drin. Wie können sie sich abgrenzen, wo können sie sich melden und deshalb, es gibt nicht gute Pornos für also Jugendliche, wüsste ich jetzt kein Portal, wo ich den 18-Jährigen zum Beispiel sagen kann, schaut dort. Also ich kenne noch Arthouse Vienna, das ist auch so feministischer Porno, wo es wirklich auch so mehr der Beziehungsaspekt, sage ich mal, drin ist oder das Spiel mit der Lust auch sichtbar ist und eben Konsens sichtbar wird oder ja, einfach wirklich nicht so einseitig wie in den gängigen Pornos, die wir kennen.
Ja, weil es ist ja oftmals auch so ein furchtbares Frauenbild, das in diesen YouTube-Videos oder in diesen Pausenplatz-Pornos ja propagiert wird, oder?
Absolut.
Und da ist die Frage, wie kann man als ja Eltern dagegen steuern?
Genau, und auch,
du hast mal so schön gesagt, die heutigen Jungs können ja nichts fürs Patriarchat. Vielleicht ja kannst du da nachher noch.
Genau, ja. Das ist schon so. Also ich beispielsweise bin Mutter von zwei Jungs, aber nicht nur wegen dem, sondern auch eben wegen dem Ausbildungshintergrund, denke ich manchmal, jetzt ist so, dass die Bewegung der Vulva, die mega wichtig ist, wirklich keine Kritik an dem, das ist sehr bestärkend und unbedingt wichtig. Aber man spricht oft von den Tätern, welche hauptsächlich Männer sind, was auch so ist. Aber die Jungs, die jetzt hier sind, die dürfen doch eigentlich gleichwertig aufwachsen. Und da ist einfach so die Aufforderung auch an die Eltern, dass sie präsent sind, dass sie auch die Jungs in den Arm nehmen, trösten, dass eben die Jungs weinen dürfen, dass die Jungs nicht immer mit Schwerter und Bällen und so den groben Sachen spielen müssen, dass man einfach so ein bisschen vielseitiger wird, auch mit den Jungs, oder? Dass wir uns von diesen Stereotypen auch ein bisschen lösen, weil wir fallen oft noch in die Falle, dass wir sagen, ach, Jungs wieder oder die Mädchen wieder, oder? Da denke ich, ist schon eine Chance, dass wir mithelfen, unterstützen, dass Jungs die Signale ihres Gegenübers auch lesen können, dass sie eben merken an der Körpersprache her, da ist Widerstand, da ist ein Nein im Raum, auch wenn es noch nicht ausgesprochen ist. Und da braucht es gute Vorbilder auch für die Jungs.
Kennst du da konkrete Beispiele von so guten Vorbildern?
Ja, also einfach auch die männlichen Bezugspersonen zum Beispiel, weil auch in der Schule, in den Freizeitangeboten sind sehr viele Frauen halt das Gegenüber der Jungs. Und dass Männer sich auch mal zeigen, wie sie den Haushalt machen oder ja, auch mal ein Vater oder eine männliche Bezugsperson weinen kann und dann dem Kind erklären, schau, ich habe mich jetzt mega, ja, ich war gerade mega verletzt, enttäuscht, traurig, dass die Jungs auch sehen, okay, Männlichkeit bedeutet auch das. Männlichkeit ist nicht nur Fußball spielen und auf dem Bau arbeiten und so diese Klischees, oder? Dass sie wirklich auch eine diverse ein diverses Abbild haben.
Ich hab mal ein Interview von Markus Channen, er ist Vater und erzieht geschlechtsneutral und ist auch Autor und schreibt für den Mama-Blog des Tagesanzeigers. Und er gab mal ein Interview in Wir Eltern und hat gesagt, dass irgendwie an der Schule war das Thema, dass die Lehrerin gesagt hat, Haarspangen seien nur was für Mädels. Und dann war er per Zufall, ein paar Tage später hat er den Schulausflug begleitet und hatte da zwei Haarspangen, eine in den Haaren und eine im Bart.
Ja, provokativ. Ja.
Fand ich höchst sympathisch, so diese Situation. Ich hätte gerne gesehen, wie die Lehrerin das ankam.
Ja, und das ist genau der Punkt, oder? So viele Sachen, die man sagt, das macht man nicht. Oder wirst mal ein Herzensbrecher oder einfach so gewisse Klischees, oder die wir da auch schon den Kindern überstülpen. Oder wenn sich Jungs und Mädchen abgrenzen als kleine Kinder, sind die Mädchen, wow, du bist aber ein toughes Mädchen. Und die Jungs natürlich auch verständlich teilweise, je nachdem, wie man groß geworden ist, der ist aber wild und grob und so. Und Abgrenzung ist ja für alle wichtig. Aber da brauchen einfach die Kinder Begleitung, dass man sagt, hey, okay, ich sehe, du willst gerade nicht, aber schau, so und so kann man das machen. dient den Kindern viel mehr, als wenn wir einfach Zuschreibungen machen, oder? Und sagen, ja, der ist halt ein Wilder und sie ist halt so. Und das passiert in beide Richtungen, oder? Und ich denke wirklich bei den Jungs, sie funktionieren rein biologisch vom Körper her. Sie sehen ihr Geschlecht zum Beispiel. Bei den Mädchen ist es viel verborgener. Deshalb haben sie von Anfang an einen anderen Zugang zu ihrem Körper. Und trotzdem kann man versuchen, ja, so eine Brücke zu schlagen, dass sich gegenseitig verstehen können, gefühlsmäßig, aber auch körperlich, oder?
Spannend. Ich habe mega Lust, auf Schweizerdeutsch zu wechseln.
Ja, können
wir. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, es ist bei uns besser. Was meinst du?
Können wir gut.
Hä?
Ja, gut.
Wir können ja dann für die, für, weißt du, ich finde, es muss sich einfach gut anfühlen.
Und ja, fühlt sich irgendwie.
Wir können ja dann immer noch ein Interview, weißt du, für die Leute aus Deutschland, die kein Schweizerdeutsch verstehen.
Ah, das machen wir.
Du hast auch mal gesagt, es hat so eine Studie, die gesagt hat, der Mädchen wird mehr zugelost. Kannst du da noch ein bisschen erzählen?
Mhm, das ist auch so, ja, bei einem von diesen Lektüren, die wir jetzt auch in der Ausbildung gelesen haben, dass man den Mädchen einfach wie anders zulässt oder sie viel mehr tröstet oder in den Arm nimmt, wenn sie traurig sind, viel mehr Körperkontakt hat mit dem Mädchen. Ab einem gewissen Alter, so ab 6, 7. Und die Buben, die holen sich dann eher ihren Körperkontakt mehr durch eben Rangeln oder Raufen. Oder sie laufen eben an einem vorbei und ginken einem so eins. Stüpfen einem so ein bisschen an den Arm. Und eigentlich ist es eine Aufforderung von Körperkontakt. Und es wird aber wie anders interpretiert, oder? Dass man sagt, hey, so, jetzt nicht zu grob, oder was willst du jetzt schon wieder kämpfen? Und eigentlich ist es einfach so ein Ding von ankommen, oder? Und das kann man auch verbal nachher begleiten und sagen, ah, willst du mir ein bisschen näher sein? Also komm, was wollen wir, eine Küssenschlacht machen? Oder willst du mir auf die Schoß hocken? Oder irgendwie so. Aber dass man das nicht einfach bewertet und will stoppen, sozusagen, sondern dass man dem auch Raum gibt und einfach sagt, okay, du sendest ein Signal, was willst du mir damit sagen, oder? Und da können wir auch ein bisschen proaktiv sein als Eltern. Also, dass wir einfach auch sagen, ja, einfach achtsam sein, auch bei den Jungs. Auch wenn die vielleicht in Bewegung sind und rumsäckeln und alles machen, dass wir sie gleich ab und zu auch mal in unseren Arm nehmen oder zum Büchlein schauen, sich dürfen herkuscheln oder so. Und dass wir es vielleicht ein bisschen anbieten und sagen, hey, willst du dich ein bisschen ankuscheln? Und wenn sie dann nicht wollen, dann wollen sie nicht. Dann muss man auch nicht irgendwie sie wollen dazu bringen. Aus schlechtem Gefühl. Aber einfach, dass man, ja, bei den Mädchen macht man es offenbar, natürlicher oder dass man nicht anders hat.
Wieso? Weil Mädchen anders fragen, weil es nicht ginkt.
Ja, genau. Also, es ist so, die Mädchen, die halt weniger, also auch nicht alle, gell? Sie haben halt viel andere
ja,
Art, genau, von der Gefühlslage her, die sie, es ist halt auch noch drin, die Mädchen wollen gefallen und sie anpassen und können sehr schnell die Stimmungen lesen und das ist so wie drinnen, oder? Und das darf man, die Erwartungen darf man auch ein bisschen anders, ja, die Mädchen, sie haben auch ganz verschiedene Art und Weise, wie sie sich dürfen zeigen, die müssen auch nicht immer die Verschmusten sein, aber es ist ja oft ein bisschen so, oder? Dass man auch sagt, ah, Mädchen sind die Ruhigen und ihnen dann auch schon Zuschreibungen macht, unbewusst, und dementsprechend passen sie sich dann auch an.
Ist das klischeebehaftet oder ist das naturbedingt, so die Rolle, die du jetzt gerade beschrieben hast?
Sicher fest auch klischeebehaftet. Also, weil das einfach so die Erwartung ist, das Mädchen ist die, die daheim tätig ist und dann später mal hilft für die Familie sorgen. Und die Buben, ja, sind so ein bisschen mega gusse, extrovertierter unterwegs. Das hat sicher noch viel mit denen.
Spiegelt sich schon in den Spielsachen, oder? Für Feuerwehrauto, Polizei und Puppen und Babywagen für Mädchen.
Ja, genau. Das Häusliche wird ja den Mädchen schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, sagt man immer. Aber das machen wir.
Wie können wir da konkret dagegen steuern als Eltern?
Ich glaube, dort auch mit einem achtsamer, gesunder, also eben, was heisst gesunder Mass? Darum ist es ein bisschen Anführungszeichen. Je nachdem, wie man selber prägt ist, hat man eine andere Vorstellung von gesundem Mass. Also, ja. Aber sich auch ein bisschen informieren und schauen, dass man eben vielleicht mal, wenn man Spielzeug auslässt, bewusst nach etwas anderem greift, oder? Nicht in die rosarote Abteilung steuert, die halt leider noch sehr fest so gekennzeichnet ist. Rosarot ist für die Mädchen, blau und so ist für die Buben. Dass man vielleicht versucht, mal ein neutrales Spielzeug zu finden oder die Kinder auch fragt, hey, was wünschst du dir? Was interessiert dich? So ein bisschen Interesse herausfinden. Und es gibt dann auch immer wieder Kinder, die sehr klischeehaft das verlangen, Glitzer und Pink, und man eigentlich als Eltern gerne möchte Gegensteuer geben, aber wie merkt man, irgendwie hat mein Kind eine Glitzerphase. Und dann ist es auch okay. Also dann muss man sich auch nicht schlecht fühlen und denken, oh Gott, ich habe das irgendwie nicht im Griff mit dem Genderneutral. Also es geht irgendwie gar nicht. Sondern einfach sagen, ja, ist okay. Und gleichzeitig eben dann auch den Buben das zugestehen. Und nicht nur denken, ah, Mädchen wollen nur Glitzer, sondern dass man, wenn man Bastelzeug einkauft, zum Beispiel, ein bisschen vielseitig einkauft, dass man auch ein Sackmesser daheim hat, auch wenn man nur Mädchen hat, wenn man in den Wald geht, dass man kann schnitzen kann. Einfach ein bisschen so.
Ja, ich glaube, es ist ein spannendes Beispiel, das du gebracht hast. Ich habe auch mal mit einer Mutter geredet, was ich so fast schon empört hat, dass ihre Tochter so auf Prinzessinnen steht und sie selber sagt ja nicht so. Und ich habe da auch wie so recht viel Druck verspürt, dass man das ja, man will ja genderneutral erziehen, aber es ist eben nicht so einfach. Und dass man dann fast schon ein bisschen die Haltung hat, hey, mit meinem Kind stimmt etwas nicht.
Das soll es ja auch nicht sein. Also das ist auch die ganze Ding.
Das ist ja ganz schlimm. Oder?
Ja, und auch von der ganzen Sexualerziehung. Also es sollte auf keinen Fall so sein, dass man will an Normen rütteln. Weil jede Familie hat ihre Norm- und Wertesystem, oder? Und man will das nicht stürzen in dem Sinn, aber halt einfach neue Impulse geben. Sagen, hey, wie gehst du mit dem um, wenn dein Kind jetzt eben plötzlich ein Röckchen nur noch anlegen will? Von welcher Seite kannst du das anschauen, oder? Was hat es mit dir zu tun? Was hat es mit dem Kind zu tun? Was hast du für Sorgen, was die anderen denken? Also das spielt ja ganz viel mit, oder? Dass man das ein bisschen vielschichtiger lernt anschauen und durch das ein bisschen entspannen kann. Und einfach das Kind in seiner Eigenheit auch darf ein bisschen entwickeln. Und das ist halt so der Spagat, oder? Wo wir halt ganz viel Angebot schaffen für Kinder. Und das kann sehr prägt sein und vorgegeben sein, das Angebot, das wir schaffen, oder es kann offener sein. Und es wäre eigentlich wie unsere Aufgabe, das ein bisschen offener zu gestalten. Dass sich das Kind ein bisschen mehr kann nehmen, was es braucht, als das, was wir meinen, dass es das braucht.
Hast du das konkretes Beispiel, wie man das offen kann, oder irgendeine Anekdote aus der Praxis?
Wie man das ein bisschen offener
gestalten kann. Wie Eltern das können, ja.
Zum Beispiel,
ja, ich glaube, weißt du, für wir Eltern wäre es sehr spannend.
Genau, ja, genau. Auch wenn man so Kleider einkaufen, zum Beispiel schon nur. Ja, wenn man sich wie nicht sicher ist, was das Kind gerne hat, dass man etwas Neutraleres wählt. Dass man nicht typisch eben die Einhörnchen für die Mädchen wählt und den Bär für einen Bub oder so. Oder wenn man Spielzeug kauft, dass man, eben, sei es jetzt aus Holz mal, dass es halt nicht schon so eine Farbe hat, irgendwie, dass es einfach nicht schon so vorgegeben ist, für wer spielt mit diesen Spielsachen. Oder dass auch Buben daheim dürfen, ein Babybettchen haben, dass man eben ein bisschen wegkommt von dem, ja, Babeln tue doch die Mädchen. Sondern, dass man das einfach als Angebot macht. Und wenn man dann merkt, das Babywägeli und das Babybettchen ist mega lang unberührt, dass man es in den Keller tun kann oder halt jemandem weitervererben oder so. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen nachhaltiger Spielzeug sorgen. Weißt du, dass man auch nicht etwas kauft, wo man dann merkt, wow, mein Kind spielt ja gar nicht damit, sondern Oma sagt, hey, ihr habt doch zwei Mädchen, ich habe zwei Jungs, darf ich mal das und das ein bisschen auslehnen? Und dann steht es ein bisschen um und dann sieht man ja, dass, ob Kinder spielen oder nicht. Aber für Kinder ist es vor allem wichtig, zu sehen, hey, meine Eltern sind okay, wenn ich auch mit anderen, also meine Eltern ist es egal, mit was sie spielen. Eigentlich geht es ja um das.
Ich habe letztens so eine spannende Diskussion mit meiner Tochter gehabt. Sie hat, sie fängt jetzt an lesen und interessiert sich so für die Leselöwen. Mhm. Das ist so eine Kinderbuchreihe, wo gerade so erste, zweite, dritte Klasse.
Genau.
Und dann hat sie, haben wir so ein bisschen geschaut, sie würde sich ein Buch wünschen auf die Weihnachten, dann haben wir so ein bisschen Themen geschaut. Und dort ist es leider sehr, also es hat zum Teil Bücher, die so ein bisschen neutral sind. Aber die Mehrheit, es ist einfach auch ökonomisches Denken, die richtet sich so auf Fußballthemen und Einhörnthemen, weil das einfach konsumiert wird. Und dann hat sie einfach gefunden, oh nein, das ist doch so Bubenzeug. Und das hat mich natürlich mega triggert, weil ich ja wie probiere, so mit meiner Arbeit und ja, mit allem eigentlich dagegen zu kämpfen. Und dann habe ich ihr zuerst, so ein bisschen das typische ältere Mood. Ich habe sie probiert, so ein bisschen zu manipulieren und habe so ein bisschen, also unbewusst, so, eben, komm, das ist doch noch spannend und das, ne, probieren wir. Und sie hat sich voll dagegen gewehrt. Sie spürt natürlich, die Mami probiert mich da etwas reinzupressen und kommt nicht raus, warum. Und dann bin ich ein paar Tage später, bin ich irgendwie in einem Bücherladen gewesen und dann habe ich mich gefragt, ja, warum eigentlich? Oder warum tue ich so? Und dann habe ich ihr das gesagt. Ich habe ihr dann gesagt, hey, schau, ich bin zu einer Zeit aufgewachsen, wo es Mädchensachen und Bubensachen gegeben hat. Wir haben zusammen das Buch über Marie Curie gelesen. Sie hat damals nicht dürfen studieren in Polen und ist darum nach Paris und ist eine von der ersten Medizinerinnen gewesen und die erste Frau, die den Nobelpreis gewonnen hat. Wir haben ja die Geschichte zusammen gelesen. Und es war zu meiner Zeit noch viel krasser gewesen als bei dir. Und darum bin ich so allergisch auf das Mädchen-Buben-Zeug, weil das ist eigentlich, das wird nur von den, weißt, von diesen Firmen gemacht, damit einfach Geld verdienen. Dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt und ich meine, sie kennt ja die Themen von mir, sie weiss ja, dass mich das interessiert und wir haben auch viel von diesen Büchern, weißt, wie heissen die Little Friends, weißt, eben die Reihe, die eben Marie Curie. Und dann habe ich wie gemerkt, das ist für sie ganz anders gewesen. Weil ich habe dann wirklich ihre offen und authentisch und so ein bisschen Jesper-Juhl-mässig das erzählt. Ich muss ja immer aufpassen, dass ich ihr nicht zu viel von meinem Pain mitgebe.
Ja, genau.
Weil sie wächst ja in einer anderen Welt auf. Mhm. Sie erlebt ja nicht die Unterdrückung von Frauen, wie ich sie erlebt habe. Mhm. Und ich muss natürlich immer aufpassen, ich bin immer sehr achtsam, dass ich sie nicht zu fest brainwashe. Mhm. Aber ich habe ihr einfach gesagt, schau, mir ist es so ein wichtiges Anliegen, dass einfach Mädchen und Frauen und Männer und Buben, dass es einfach ja, es Farben sind für alle da und auch Themen. Ich will nicht, dass es ist. Und ich merke, dass es bei dir sich jetzt halt einfach so entwickelt, weil du das von der Schule her mitbekommst und darum regt es mich so auf. Aber du kannst im Fall für dich das lesen, was dich interessiert.
Genau.
Du musst jetzt wirklich nicht zu fest auf mich schauen, aber einfach, dass du vielleicht verstehst, warum mich das... Und das war eigentlich ein schönes Gespräch gewesen.
Ja, und genau so funktioniert Sexualerziehung. Das war jetzt ein mega schönes Beispiel gewesen. Mhm. Wenn du auch so ein bisschen die Verantwortungen wieder schauen, wo gehören sie eigentlich her, eben wem sein Thema ist es. Und das ist bei ganz vielen Sachen so... Auch wenn man den Teenager hat, man ist nicht mit allem einverstanden, aber dass man wie so ein bisschen Preis gibt, warum, woher kommen meine Sorgen, woher kommen meine Ängste, aber schau, es sind meine Ängste. Und gleich, ich sehe das, ich sehe dein Interesse, ich sehe, ja, wo du dich bewegst, okay, komm, wie können wir zusammen im Gespräch bleiben? Und wenn eben die Basis früher schon anfängt und gegeben ist, dann ist egal mit welchem Thema, sei es das mit Buben, Mädchen, Sachen, mit was auch immer, dass Kind einfach wie merkt, hey, ich darf darüber reden und es gibt irgendwie, ja, man ist sich manchmal nicht einig, aber man lässt dann wieder zu und versucht sich anzunähern. Das ist mega wichtig nachher für die Teenagerzeit, oder? Wo sie sich eh wollen abgrenzen und am liebsten nichts von einem wollen wissen. Aber wenn so ein bisschen das Gras schon so ein bisschen gesagt ist, sind die Chancen halt gut, dass sie auch dann noch das Gespräch suchen. Das ist keine Garantie, aber einfach ist so ein kleiner Grundstein, den man legen kann, oder? Und was auch noch ist, zu dieser ganzen Gender-Thematik, es ist gleich so im Alter Kind zu gehen, das weisst du vielleicht auch noch von deiner Tochter oder eben auch erste, zweite Klasse, sie merken da sie Unterschiede. Gerade im Kindergarten ist Töchterle drum auch so interessant, weil sie eben wollen sehen, hey, warte mal schnell, wie sehe ich aus? Wie sieht mein Gegenüber aus? Ah, okay, ah, da hat es das Gleiche dran wie bei mir. Aber gleich sieht es irgendwie anders aus. Ah, spannend, oder? Dann auch merken verschiedene Interessen. Und das ist dort noch nicht so fest an Bub und Mädchen geknüpft, an die ganzen rohen Bilder. Aber sie sehen einfach doch schon mal körperlich, es gibt hier Unterschiede, oder? Und nachher in der ersten, zweiten Klasse kommt so ganz stark das, Mädchen sind doof, Buben sind blöd und du gehörst nicht in unser Team und so. Das ist für jetzt unsere ältere Generation, wir, die finden, hey, aber nicht diskriminieren und wir, ja, einfach eben, Liebe ist für alle da, so die Schlagwörter, die wir auch haben, oder, die wir wollen leben, die wir wollen weitergeben. Ist aber auch natürlicherweise irgendwo bei den Kindern drin, weil es ist auch sehr identitätsstiftend. Du musst wie schauen, wer bin ich, wo gehöre ich dazu. Und wir Mädchen gehören zusammen und du gehörst nicht dazu. Das verbindet nachher auch wieder mega. Und das ist so die Phase, wo auch wichtig ist, dass man sich darf abgrenzen, dass man nicht alle muss gern haben, dass man auch jemanden mega doof kann finden. Und wir mit unserer Sensibilität finden das natürlich schwierig zum Aushalten. Weil wir ja wie wetten, weil wir manchmal so ein bisschen die Angst dahinter haben, oh nein, nicht, dass mein Kind plötzlich anfängt, jemanden zu diskriminieren, weil das will ich ja nicht. Und dann kann man dort auch ins Gespräch gehen und sagen, hey, schau, ich sehe, du willst jetzt nicht mit dem spielen. Es ist okay, aber das kann man machen, ohne dass man jemanden verletzt, oder? Man darf sich abgrenzen, man darf jemanden sogar unsympathisch finden. Aber in welchem, also wie tut man das mitteilen, oder?
Und wie tut man das konkret mitteilen?
Einfach aber auch schon nur daheim, da können die Eltern wie auch arbeiten, dass sie sagen, hey, ja, es ist okay, wenn die Eltern die ganze Zeit gegen die Kinder reden und sagen, nein, du jetzt doch nicht so, und die hat doch das nicht so gemeint. Das ist mal der erste Schritt, dass die Eltern halt ihre Kinder einfach ernst nehmen und sagen, ja, okay, ich sehe, das nervt jetzt mega, dann musst du dich jetzt nicht mit dieser Person treffen. Und das andere ist, ich sie zu bestärken, dass sie das aber dürfen, dass sie das dürfen mitteilen. Dass sie jemandem dürfen sagen auf dem Pausenplatz, hey, ich will jetzt nicht mein Neun mit dir teilen. Zum Beispiel, oder?
Klar.
Also das ist ja auch das, was bei den Kleinen schon anfängt. Doch, wir tun alles miteinander teilen. Ist ja so ein Wert, den die Eltern von kleinen Kindern auch haben, oder? Teilen ist etwas Wichtiges und ist etwas Schönes. Aber andererseits, ist so wichtig, dass man lernt, hey, das ist meins und für das darf ich auch einstehen. Das darf ich auch für mich behalten.
Jetzt muss ich ganz schnell etwas notieren. Du bist vorher, hast du gesagt, die Döktrle-Phase, das ist ja im Kindesgi ein Thema, aber auch schon in der Kita. Wir haben mal über Masturbationsräume, Räume in der Kita geredet. Ich habe mal gehört, dass es in den USA Masturbationspausen gibt für Mitarbeitende.
Genau.
Kannst du da ein bisschen erzählen, was das genau ist mit diesen Masturbationsräumen in den Kitas?
Mhm. Also ich weiss auch, in Deutschland habe ich auch mal einen Bericht gelesen, dort hat es das auch gehabt, so Masturbationszimmer. Und das ist natürlich extrem aufgestossen den Leuten und hat es diskutiert gegeben, weil das schon nur rein der Begriff Masturbation. Da wären wir auch wieder bei den Erwachsenenbrillen. Das machen doch Kinder nicht, oder? Also das ist schon mal der erste Punkt, das zu wissen, dass Kinder auch masturbieren. Selbststimulation klingt manchmal ein bisschen verträglicher, weil es eben nicht so, oder ja, weil es einfach so ein bisschen sich schöne Gefühle machen.
Mit Sünden.
Genau, es klingt nicht so schmuddelig, wie du vorher gesagt hast, oder? Masturbation klingt so getrieben für einige Leute, so, das gehst du jetzt ganz bewusst Befriedigung holen und es hat mit Sexualität auch in dem Sinn zu tun. Aber für Kinder ist es einfach, sie berühren sich und merken, sie können schöne Gefühle auslösen. Und darum jetzt wegen dem Raum, das ist in der Schweiz, glaube ich, nicht so verbreitet. Und das wäre einfach die Idee, dass man weiss, dass man achtsam ist, dass man das Wissen hat. Kinder, die stimulieren sich selber. Die sind ab Geburt in der Lage dazu. Und die einen machen das mehr, die anderen machen das weniger oder gar nicht. Und wenn sie das machen, dann ist es uns wichtig, dass sie einen geschützten Ort dazu haben. Dass sie eben nicht mit den spielenden Kindern oder so neben der Küche-Ecke irgendwie am Boden liegen und auf die Hang liegen zum Beispiel und gegen Genitalien drücken oder irgendwie sich an einen Stuhl lehnen, reiben oder ähnliches, sondern dass man ihnen dann aufzeigt, hey, schau, wir sehen dein Bedürfnis, ist schon voll okay, das darfst du, das entspannt auch, aber schau, hier ist der richtige Ort dazu. Du bist auch geschützt vor Mitarbeitenden und eben vor anderen Kindern und nachher kommst du wieder raus, oder? Aber ja.
Aber wie kann man sich das konkret vorstellen? Ist das ein kleines Räumchen wie eine Toilette, wo das Kind dann alleine ist? Oder sind, da können da mehrere Kinder
rein und hat so eine Aussicht? Das wäre so wie eine Ruheecke. Weißt du, dort, wo sie schlafen zum Beispiel. Mhm. Mit der Matratze und dann ist einfach so der Ort, wo man dann darf spielen mhm. oder wo man dann mhm. darf sein. Aber eben, okay. die Durchführung, das ist dann auch wieder, wie fest ist das Personal aufgeklärt und geschult, was gibt es für ein Sexualkonzept in der Kita, wie ist der Personalschlüssel, wenn jetzt ein Kind in einem Räumchen ist für sich, oder wie ist die Sicherheit, da spielen auch ganz viele Faktoren rein. Aber das wäre
die Idee. Ja, es dann denke ich total wertschätzend den Kind gegenüber, eben, dass wir sie nicht einfach da am Boden lassen machen. Mhm. Aber wahrscheinlich der Zeit noch ein bisschen voraus, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass es da recht die,
das ist die
in Leute. Den Kommentarspalten hat es geklappt und tätscht wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das gleiche auch mit dem Ort für Stöckchen im Kindergarten. Das ist wieder auch, wenn Sexualfreundschaft.
Das gibt es auch im Deutschen?
Im Deutschen... Viel, also zum Vereinzelt, ja, und das ist auch hier, wir haben das auch in der Ausbildung besprochen, dass das eigentlich Bedenken wäre für einen Kindergarten, oder? Weil das dort so fest ein Thema ist, ein Entwicklungsthema von den Kindern auch. Und anstatt, dass man verbietet und versucht zu begrenzen, dass man ganz klar sagt, schaut, hier ist der Ort, wo ihr dürft töckeln und was auch okay ist, wenn ihr mal ein Kleidungsstück abzieht. Aber dort haben
aber
wir schon mit ganz vielen
mit
Kindergarten. Genau. Und die Kinder müssen die Regeln wissen, weil die Kinder wissen ja, sie dürfen nicht rennen im Kindergarten, sie müssen Finken anlegen, sie dürfen sich nicht holen. Aber auf ein mega relevantes Thema, das die Kinder sehr interessiert in diesem Alter, gibt es wirklich keine ausgesprochene Regeln. Oder darf man zueinander aufs WC gehen? Ja oder nein? Wie macht man das bei uns im Kindergarten? Und das ist natürlich, gell, eben, wirklich von wegen Kommentarspalte, die explodiert. Das ist natürlich, ja, das, für die Eltern müssen dort wie wissen, aha, die das durchführen und quasi anbieten in ihren Kindergärten oder Kitas, die müssen voll und ganz vertraut sein mit dem Thema und auch können den Schutz gewährleisten. Das ist halt mega wichtig. Und ja.
Also, was ist deine Haltung? Bist du pro Masturbationsräume in der Kita und einfach bei entsprechender Aufklärung vom Personal?
Ich würde es nicht so nennen. Ich würde auch nicht einen Raum dafür gestalten, aber einfach, dass eine Ecke hat, wenigstens so wie eine Büchli-Ecke oder so, wo wirklich so ein bisschen, kann auch ein bisschen ein Vorhängchen dazu haben. Ich würde nicht ein separates Zimmer, aber einfach so ein Ort, wo nicht jeder Blick her kann gehen, wo man sieht, oh, jetzt ist ein Kind ein bisschen angespannt und versucht, sich selber zu beruhigen, was ja damit verbunden ist, ganz fest. Dann darf das da hinter die Ecke und ich bin da einfach ein bisschen präsent und ja, von dem her, dass man dem Raum gibt, da bin ich schon dafür. Vor allem, wenn jetzt Kinder, weißt du, es gibt ja Kinder, die mehr in der Kita sind und teilweise weniger. Und wenn ein Kind einen grossen Teil in der Kita verbringt, es braucht halt irgendwo einfach Raum. Bei den grösseren Kindern kann man dann auch irgendwann sagen, schau, das ist etwas, was du daheim kannst machen. Aber jetzt bei ganz kleinen Kindern ist ja das schwierig. Und das ist vor allem auch der Hintergrundgedanke. Oder die das nicht einfach daheim machen
können. Ja, ich glaube auch schon die Awareness, oder? Dass man das Kind eben nicht einfach machen lässt, irgendwie auf dem Rössli auf dem Spielplatz und noch im besten Fall sich darüber lustig macht. Sondern dass man einfach auch eben wertschätzend und respektvoll nicht einfach auch verbietet, sondern wieder rumgeht. Das ist eigentlich noch so, ja, ist gar nicht so einfach. Du hast, glaube ich, mal erzählt, dass es so Fluchecken gibt in der Schule. Gerade so die Fallausphase, also wenn Kinder so fuck you und so die Wörter sagen und das unheimlich spannend finden, wie die Eltern oder die Erwachsenen, die Lehrpersonen dann damit umgehen. Kannst du da etwas dazu erzählen, von diesem Fluchecken?
Fluchecken? Ich bin nicht sicher. Ich weiss einfach, privat zum Beispiel, wie man es machen kann, dass man zum Beispiel ins WC, dass man mal wie sagt, hey, weißt du, jetzt geht mal ins WC und sagt das dort alles raus, was ihr wisst. Aber Fluchecke in der Schule, das kenne ich nicht. Aber das wäre, müsste man ausprobieren.
Aber wie sollen die Lehrpersonen damit umgehen, wenn jetzt Kinder fuck you sagen?
Da kommt es mega drauf an, wie alt das Kind.
Erste Klasse.
Erste Klasse, genau. Und nachher schauen, wie ist die allgemeine Dynamik in der Klasse.
Mhm.
Was steckt dahinter? Also was will mir das Kind eigentlich wirklich sagen, oder? Das ist ja Provokation. Aber nicht, und dort ist schon wieder Buben und Mädchen, dort unterscheidet sich manchmal schon ein bisschen, dass manchmal Buben mit so provokativen Wörtern, anstatt eben der Schlag auf die Schulter, wenn sie Kontakt wollen, das, was ich vorher gesagt habe, ist nachher, wenn sie grösser sind, manchmal ein bisschen Wörter, oder? Dass sie einfach wie etwas sagen, so ein bisschen, wo Reibung erzeugt, und nachher, wäre es aber eigentlich eine Kontaktaufforderung. Und schon nur, wenn man dort weiss, okay, warte jetzt mal schnell, du wolltest mir etwas sagen, der Weg ist jetzt vielleicht noch nicht so optimal, aber komm, wir schauen es mal an, wir gehen mal auf Augenhöhe und ja, wie wollen wir hier miteinander reden? Das ist zum Beispiel auch eine Variante, dass man nicht einfach gleich verbietet und sagt, hey, fuck you, sagt man hier nicht.
Ja.
Es gibt Strafpunkte und so und so und so, weil so ist wie das Problem nicht gelöst, oder?
Ja, man versteht immer noch nicht, um was es am Kind eigentlich
ja
geht.
Genau, es steckt ja irgendein Bedürfnis, irgendeine Absicht hinter diesem Verhalten. Und Provokation ist einfach so ein Überbegriff. Das, in dem ist ja wie noch nicht gelöst, oder? Und dass man nachher, ja, das ist auch das Angebot, zum sagen, hey, ja, welche Wörter lösen eigentlich was aus in einem Gegenüber? Komm, wir sammeln mal. Das kann man einfach normal im Unterricht machen als Lehrperson, dass man es aufgreift oder eben auch in der sexualpädagogischen Einheit, dass man mal alle Wörter an die Wandtafel schreibt. Was gibt es so? Was hört ihr so? Was kommt euch zu Ohren auf dem Pausenplatz oder so? Und dann darf man das mal aussprechen. Und dann wird es ein bisschen lockerer, vielleicht sogar ein bisschen lustig, oder? Dann sieht man das mal vor sich und dann kann man sagen, okay, jetzt wollen wir auch durchstreichen. Was kommt vielleicht in der Schule? Ein bisschen weniger Platz, was ist eine Sprache, die man auf dem daheim kann sagen, oder einfach so ein bisschen zuordnen, oder, dass man wieder darüber redet. Und dann klingen sie ja clever und interessiert, wenn sie dann merken, hey, da ist jemand, der nicht nur abblockt und Regeln aufstellt, sondern jemand, der mit uns in den Austausch geht, kann das mega spannende Gespräche auch geben. Und dann geht es aber schlussendlich dann gar nicht mehr ums Fuck you, sondern eben, ja,
ja, es ist auch einmal der berühmte Spruch, wo, wenn dein Kind sagt, spiel mit mir oder lies mir ein Buch, ist es eigentlich nichts anderes, als zu sagen, hey, ich habe einen schwierigen Tag gehabt, nimm dir Zeit für mich, oder?
Genau.
Es ist ja bei uns auch so, bei den Erwachsenen, also so ein berühmtes Beispiel, irgendwie ein Paar, wo sich über die unaufgeräumte Wohnung gestritten. Die Frage ist ja, um was geht es wirklich?
Genau.
Es geht ja nicht um jetzt die Zahnpasta, die Tube, die vertrocknet, sondern um etwas sonst in der Beziehung
nicht stimmt. Ich fühle mich nicht so gesehen von dir, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, oder irgendwie, genau.
Das ist bei Kindern genau gleich, oder?
Das ist bei Kindern auch so. Und eben, das ist natürlich je nachdem, in welchem System das sie drinnen sind. Und ja, ein Schulunterricht, logisch, der muss funktionieren. Und dann kommen auch die ganz vielen verschiedenen Ansprüche von, hier wird niemand diskriminiert, eben, es hat ja mittlerweile auch, wir haben ja ein mega Bewusstsein dafür, eigentlich. Was möchten wir hier? Wir möchten genderneutral sein und alles Mögliche. Und dann haben wir Kinder vor uns, die pubertierend sind, die Reibung suchen, die auf der Suche sind, wer bin ich eigentlich, wer bist du, die sich von den Erwachsenen abgrenzen wollen und alles, die Annäherungsversuche starten gegenüber, die mega wollen wissen, bin ich normal oder nicht und was ist denn normal, oder? Und da brauchen sie halt mega Unterstützung von uns. Und es hilft viel mehr, wenn man versucht zu verstehen, was gemeint ist, als wenn man einfach Regeln aufstellt. Oder?
Das ist so wie kann man das Eltern, wenn man so ein Kind hat, das jetzt wirklich so die ganze Zeit Fuck you sagt? Und wie kann man das Eltern das Kind besser verstehen? Oder jetzt, gerade bei Buben, wenn es jetzt wirklich so darum geht, man will Gefühl und
Also, je nachdem kann man auch schon in der Familie anfangen und schauen, hey, wie sind wir im Moment unterwegs? Wenn das immer wieder kommt, ist unser Tempo vom Alltag vielleicht ein bisschen hoch. Weißt du, wie viel Platz hat Chaos oder wie viel unorganisierte Zeit gibt es in unserem Alltag eigentlich? Wer kann alles daheim mitbestimmen? Wer entscheidet, was eingekauft wird. Einfach so, wie, was sind so die Regeln von unserem Zusammenleben, oder? Hat das Kind vielleicht hat das genug Platz? Braucht es mehr Führung, klare? Braucht es mehr Orientierung, braucht es mehr Mitsprache, würde sich vielleicht irgendwie so eine Familiensitzung mal lohnen, dass man herhockt und sagt, hey, komm, jetzt sammeln wir mal Themen, wie wollen wir hier zusammenleben? Und dann gibt es auch manchmal Kinder, wo es aus diversen Gründen ja, schwierig ist, oder? Wo die Eltern wirklich an Anschlag kommen, wo sie sich auch dürfen, therapeutische Unterstützung holen. Also, da kann man auch nicht die Erwartung an die Eltern so mega aufschrauben, dass, hey, wenn du genug Zeit dir nimmst für dein Kind, dann läuft es im Fall mega easy in Spur. Das ist ja auch so eine falsche Erwartung. Es macht ja mega Druck, oder? Dass man sagt, hey, aber ich bin doch hier und ich höre doch und ich probiere alles.
Ist ja noch viel schlimmer fürs Kind dann,
genau,
oder?
Weil es noch mehr Druck ist. Genau, und irgendwie manchmal braucht man halt einfach einen Anstoss von außen. Das ist schon voll okay, wenn man sich den geht holen. Das sind einfach so Ideen, die ich jetzt aufgezählt habe, wo, dass man mal so ein bisschen heranschauen kann, oder? Und dann am Kind auch bei gewissen Wörtern oder Sachen ganz klar sagen, hey, das akzeptiere ich im Fall nicht, das ist verletzend. Das ist einfach ein Wort, wo, ja, look, es gibt noch ganz viele andere Wörter, wenn du hässig bist, du kannst das ausdrücken, du kannst das mitteilen, vielleicht so und so und so. Oder lass uns zusammen Ideen suchen, aber das akzeptiere ich nicht. So die Formen vom Zusammenleben, es gibt halt wirklich Wörter, ja, wo wir ja kennen, wo einfach nicht okay sind.
Vielleicht gleich noch ganz kurz, weißt du, zum bei dem Thema auf Gefühl statt Funktion bei Buben. Du hast mal gesagt, Jungs krank bei Liebeskummer. Ist das etwas, wo du würdest dafür plädieren?
Dass man sich vom Schulunterricht abmelden darf, wenn man Liebeskummer hat. Ja, unbedingt. Also Buben wie Mädchen. Aber Buben müssen es vielleicht umso mehr hören, dass, dass man verletzt wird, zurückgewiesen wird, in jemanden verliebt ist, Wärmereien hat und das nicht ankommt. Dass man nicht muss das überspielen und cool sein und sagen, ja, ist das schlimm, nehme ich. Ich habe noch viele Chancen, oder weiss doch auch nicht was, oder? Das wäre wieder so das Männerbild, wo man denkt, ja, ich bin gar nicht darauf angewiesen, sondern hey, nein, das ist mega schmerzhaft, wenn man zurückgewiesen wird, und es fühlt sich irgendwie, da hat man auch nicht Lust, eben, einfach so weiterzumachen und so zu tun, als wäre nichts, da darf man auch mal einen Tag daheim bleiben.
Ich finde, wieso, das Thema Gefühl ist ja in unserer Gesellschaft sowieso, das ist jetzt so ein bisschen am Kommen, oder emotionale Intelligenz und Wichtigkeit von Gefühl. Wir leben ja gerade in der Schweiz in einer unglaublichen arbeitsethischen Gesellschaft. Und ich hatte auch mal den Fall gehabt, dass meine Tochter ist einfach wahnsinnig traurig gewesen, aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum. Ich denke, es bringt jetzt nichts, sie am Nachmittag in den Kinski zu schicken. Und dann habe ich das der Lehrerin auch ehrlich so gesagt. Einfach so den Fall geschildert, was passiert ist und dass ich sie gerne zuhause behalten würde. Das war kein Thema gewesen. Und dann ist aber das Mädchen gekommen, sie abholen, weil sie zusammenlaufen. Und dann habe ich gesagt, hey, weisst du, meine Tochter ist jetzt traurig und kommt darum nicht in die Schule, in Kinski. Und das ist für mich auch so komisch gewesen, weil normalerweise ist ja nur, wenn du krank bist und irgendwie 40 Grad Fieber, darfst du nicht in Kinski. Ja. Sonst bist du ja am Schwänzen.
Genau.
Und dann bist du ein schlechter Mensch. Ich meine, so bin ich erzogen worden und so bin ich aufgewachsen worden. Das ist für uns Eltern natürlich auch, wir lernen das ja jetzt. Aber die Frage ist, wird das dann nicht ausgenutzt von den Kindern?
Ich glaube, das ist so die Angst, gell, die dahinter steckt. Und vielleicht, wenn das ungewohnt ist, ist dann vielleicht am Anfang auch so ein bisschen, ja komm, wir probieren es doch nochmal. Aber dort steckt auch wieder ganz stark die Haltung dahinter. Wenn du wirklich spürst, dass dein Gegenüber ein richtiges Interesse an dir hat und ein Vertrauen in dich hat und weiss, hey, look, wenn du mir zeigst, dir geht es nicht gut, dann spürst du ja deine Gefühle richtig, dann glaube ich dir das auch. Eben, auch wieder die Haltung, du kennst deinen Körper am besten, dann darfst du daheim bleiben und dann vielleicht auch thematisieren, wenn das jetzt einreissen würde, um zu sagen, hey, look, jetzt müssen wir nochmal die Regeln anschauen, aber das ist auch wieder im Schulsystem halt, wo so taktet ist. Schwierig, das ist auch nicht, ist auch für die Lehrpersonen schwierig, es fehlt schlichtweg Zeit, für mit jedem Einzelnen ins Gespräch
zu kommen.
Aber wenn die Kinder merken, man nimmt sie ernst und sie dürfen, das habe ich das Gefühl, würden sie das nicht ausnutzen, weil es ist ja zu ihren Gunsten und es ist so wie, man hat ja dann ein Interesse mit dem Gegenüber, wo einem irgendwie seine Gefühle zugesteht. Man weiss ja, die meinen es gut mit dem, oder? Das ist das Gleiche wie mit der Mens, wenn Mädels nicht können im Sport teilnehmen, wenn man immer ihnen so ein das Gefühl gibt, so, ach, und du simulierst sowieso, und oh, die Mädchen wieder mit ihrer Mens, und oh, jetzt kommt da sicher schon wieder eine, die nicht mitturnen will. wird es viel mehr ausgenutzt und gespielt damit, als wenn eine klare Haltung da ist. Hey, schaut, ich weiss, ihr habt es, und dann fühlt man sich auch nicht so gut, und dann mag man vielleicht auch gar nicht Sport machen, tut mir es bitte so und so mitteilen, dann ist das kein Problem. Mm. Aber ja, das jetzt gerade im Zusammenhang mit der Menstruation haben wir schon so ein bisschen, weiss ich von anderen auch Schulsozialarbeiterinnen, die da gute Erfahrungen gemacht haben.
Mhm. Wenn man, und konkret kannst du da erzählen als Beispiel?
Ja, oder auch, dass sie anfangen, jetzt, dass sie zum Beispiel Hygieneprodukte auf WCs tun. Mhm. Oder? Das ist ja auch, das hat man auch Angst, oh, nee, dann nehmen sie, dann leeren sie die und nehmen das Zeug mit oder verstopfen das WC damit oder so Sachen. Das ist oft so die Unterstellung, die man hat. Mhm. Und es zeigt sich eigentlich, nein, die sind froh, weil dann muss man das nicht so im Versteckten machen, sich irgendeine Kollegin fragen oder so und die Produkte bleiben, wo sie sind. Nee. Das ist vielleicht am Anfang, wenn es neu ist, dass man findet, oh wow, nehmen wir ein bisschen mit, aber irgendwann ist das einfach ganz normal und dann hat es das für die, die es auch brauchen.
Ja, ist ja wie WC-Papier.
Genau, das nimmst du ja nicht mit.
Und du verstopfst es jetzt.
Und ich glaube, dort muss man auch so ein bisschen umdenken, eben wie du gesagt hast, dass man ja, einfach so, von woher kommt denn die Angst, dass das ausgenutzt wird? Mm. Ja.
Was ist deine These?
Ich glaube, weil wir uns einfach auch nicht gewöhnt sind und wir können uns vielleicht einfach zurückerinnern, wie es bei uns war und wissen vielleicht noch so vage, dass wir auch mega froh darum wären und dann auch das Angebot auch genutzt hätten. Mm. Ja, aber ich glaube wirklich so, es ist einfach das Ausprobieren und im Gespräch sein halt mit denen vor Klasse.
Wir kommen zum Schluss. Du hast noch einmal gesagt, dass ein Teil von Sexualerziehung ist, auch wenn man sich selber kritisch im Spiegel betrachtet, als Mutter zum Beispiel. Kannst du das noch ein bisschen genauer erläutern, wie du das gemeint hast?
Mhm. Also es gibt ja da den Paul Watzlawick, der sagt, man kann nicht kommunizieren. So ein bisschen von Kommunikation her. Und das Gleiche gilt hier in Bezug auf die Sexualerziehung. Du kannst nicht Sexualerziehung machen. Weil auch wenn du nichts sagst, tust du etwas mitteilen. Also wenn du jetzt nicht über das Thema Sexualität in irgendeiner Form redest, lernt dein Kind, aha, über das redet man bei uns nicht. Und lernt sie auch etwas zur Sexualität. Und dann sucht sie vielleicht andere Wege, sei es das Internet, ganz später sicher auch Peergroup, also gleichaltrige Lehrpersonen, sie haben ja Wissen und wollen das, die Fragen beantwortet haben. Und das Gleiche ist eben auch bei uns Eltern, also aber wie gehen wir mit unserem Körper um? Weil der Körper ist das Instrument für die Sexualität. Mhm. Und wenn sie sehen, dass wir irgendwie immer wieder unser Bauch längen und so ein bisschen reinklemmen und seufzen und finden, oh, sollte etwas machen oder irgendwie einfach ein bisschen so, oder? Sie können das nicht richtig zuordnen, aber merken dann, ah, okay, da ist das Gefühl von Unzufriedenheit, das kommen sie ja schon mit über. Sie könnten das nicht so formulieren, aber sie merken so wie, okay, da ist nicht so ein wohlwollender Blick oder Umgang oder Zuwendung zum eigenen Körper, oder? Und beobachten halt mega viel. Und dann gleichzeitig isst man vielleicht nicht die ausgewogensten Sachen, aber klagt nachher oder ist irgendwas auch, oder? Mm. Oder man ist ganz schlank und die Hosen sind mir auch schon wieder zu gross oder zu look oder sollte ich mein Füße trainieren oder irgendwas. Und dann merken sie ja nachher so, ah, okay, irgendwie, ja, was heisst
so
das? So geht man mit dem Körper um oder ja, dass man sich gar nicht liebevoll mal selber ein bisschen daran streicheln kann, oder weißt, irgendwas, oder sich gut schauen, dass man sich selber so wichtig nimmt und sagt, ah, oh, jetzt tue ich mir etwas Gutes. Oder, ah, oh, jetzt im Alltag vom Älteren sein, jetzt hocke ich einfach her und trinke einen Tee. Und das ist mega schwierig, oder? Mm. Aber wie wollen wir unseren Kindern mitgeben, dass sie wichtig sind und auf ihre Gefühle und auf ihren Energiehaushalt und alles so schauen, wenn wir selber den ganzen Tag am Umspulen sind? Mm. Und das ist so das Nicht-Sexuelle an Sexualerziehung.
Mm.
wo es nicht um Spannend. Genitalität geht und eben Körperflüssigkeiten und Fortpflanzung und so, sondern wirklich einfach, wie gehst du, wie gern hast du dich selber?
Super Frage. Und das ist eigentlich, da kann man wie so zusammenfassend sagen, gute Sexualerziehung kann eigentlich sein, dass man eine Yoni, irgendwie Group-Massage-Kurs bucht. Oder dass man einfach wieder mal geht joggen und sich irgendwie einen feinen Salat macht. Und zu sich schaut. Das ist beides ein Teil von der Sexualerziehung.
Das Habe ich das richtig Effekte verstanden? Auf die Sexualerziehung. Genau. Das hat, nein, also, damit du kannst, also, die Erziehung bedingt ja das Gegenüber, genau. Aber, also, wirklich so, damit du die Themen vom Kind kannst gut begleiten, musst du dir selber schauen. In welcher Form? Also, die Yoni-Massage-Gruppe ist jetzt vielleicht so, oberster Peak für die einigen, oder? Also das ist so der Schocker-Schlagzeilen. genau, aber kein Muss, aber es reicht auch, oder ja, es reicht auch, wenn man beim Duschen, vielleicht noch mehr, wenn man beim Duschen sich nicht einfach abrubbelt, sondern bewusst mal ein bisschen einseift. Oder wenn man auf dem, beim WC, wenn man geht, ein bisschen nicht schnell zack, zack und dann weitergeht, sondern einfach mal Ja. Also, dort ist das Fazit wie an, oder? Nebst dem, dass nachher das Aneignen von Wissen, von der Entwicklungsstufe vom Kind.
Ja.
Das ist mir so eine Vernetzung von.
Sehr spannend. Ja, das war bei mir so der Aha-Moment gewesen beim Duschen. Ich habe ja Weiterbildung gemacht in Achtsamkeit. Also, ich bin zertifizierte Achtsamkeit-Lehrerin eigentlich. Es ist wie so, weißt du, Meditation, man stellt sich das immer so vor, eben auf dem Kissen sitzen und so gewissenhaft meditieren und an nichts denken und so. Absoluter Quatsch. Und ich habe eigentlich wie so gemerkt, eigentlich für mich ist so die, als Mutter mit zwei kleinen Kindern, höchste Form von Meditation ist einfach eine ruhige Dusche und wirklich so das Wasser spüren und hören und das auf der Haut einfach alles wahrnehmen, voll im Moment sein. Das ist für mich eigentlich meine Meditation, die ich mache am Morgen. Schön, dass du das erwähnt hast. Hast du noch mehr so ein paar praktische Beispiele so zum Sexualerziehung und Patriarchat? Oder irgendeine Story oder etwas, aber so Anekdoten sind eigentlich immer gut.
Ja, aber einfach so von wegen auch nochmal Familie oder Paarkonstellation und allem, dass man so ein bisschen mitgibt, weißt du, was man manchmal am Spielplatz halt auch so gehört. Dass wenn irgendwie zwei Kinder zusammen sind, dass man sagt, ah, ich höre schon die Hochzeitsglocken läuten. Und dort halt oft auch, wenn Mädchen und Bub zusammen etwas macht, oder?
Ja.
Und dort hier, das ist auch wieder von das unbewusste Mitgeben von Normen und Werten in Bezug auf das Zusammenleben und in Bezug auf die Sexualität. Oder kleinste Kinder kommen schon mit über, aha, Mädchen und Bub, das ist eine normale Kombination, oder? Und ja, dass man das wirklich so wie, was will man dort eigentlich auch mitteilen, oder? Oder irgendwie so, du bist aber recht ein Charmeur, oder?
Genau.
Oder, kleine Diva ja, hier, die weiss dir mal, was, die sagt dir mal, was durchgeht. Und dort die wiederum ist
schon spannend. Den Finger.
Genau, die wickelt dich jetzt um den Finger. Und dort ist schon wieder spannend. Dort sind wir sehr sexualisiert unterwegs. Irgendwo durch. Weil die Aussagen, die wir machen, haben ja mit, eben auch wieder Bilder zu tun, was wir dann später sehen in diesen zwei kleinen Menschen. Und wenn es aber darum geht, zum Aufklären über, hey, Vulva, und so schützt du dich, und so funktioniert das, und so kannst du dir schöne Gefühle machen, und so kannst du mit deinen Verliebtheitsgefühlen umgehen, weil du schon kleine Kinder hast, dann sind wir mega so, nein, sicher nicht. Also, kleine Kinder doch nicht, aber was wir so für Wörter, für Floskeln rauslösen,
spannend.
Durch den Tag, aber alles so Sachen. Wo ja bei den Kindern, man meint, sie verstehen es ja gar nicht richtig, aber es tut ja gleich schon mal so kleine Sämli eben
pflanzen, oder? Ja, und es ist eben gerade so spannend, wenn du sagst, eben so, Vulva kneten, aber Männermagnet und oder was gibt es da noch für absolut absurde Sprüche, wo man hat es einfach so gelernt und man sagt es nochmal aus Verlegenheit oder wenn man immer nichts Besseres kann sagen.
Genau, oder der kleine Kind, oder? Auch gut, wieder im Bikini oder irgendeinem Röckchen, dass man sagt so, du, schön sexy. Oder? Außer da, es ist so, aha.
Ja, oder auch Bikini für Mädchen, ja, finde genau. Ich auch schon so etwas, oder?
Das wäre wieder ein Thema für sich, oh, warum müssen wir nicht in Bikini anlegen, oder? Dort lernen wir auch schon, hey, du musst deine Brust verdecken. Ja. Und auch noch ein bisschen, ja, nicht einfach nicht irgendwas, sondern das muss auch noch ein Räuschchen haben oder irgendetwas, oder?
Was sagst du als Sexualpädagogin dazu, Bikini für Mädchen?
Das finde ich nicht das finde ich nicht nötig. Also ich finde auch dort, eben von wegen selber wählen, dort geht auch eine Paw Patrol Badhose. Und nachher, wenn der Brust sich anfängt zu entwickeln, ist es in unserer Gesellschaft aktuell so, auch in ihrer Body, dass Frauen sich bedecken, oder? Ja. Und dann kann man zum Schutz vom Kind wiederum, oder? Ja. Einfach, wo es ja wieder darum geht, wo bewegen wir uns? Wir wollen auch Kinder nicht Blut baden, ihr Body, aus genau diesen Gründen, wo es um den Schutz geht. Dass man wie dort schaut, hey, look, was würde für dich passen, oder? Aber Kinder, wo die Brust noch nicht entwickelt ist, ja, es ist einfach eine Brust. Wir sexualisieren sie.
Genau. Und Männer haben ja früher auch so Badeanzüge getragen und haben sich irgendwann befreit davon.
Genau. Und jetzt wiederum, wenn ein Mann ein Backkleid würde anlegen, wäre es mega irritierend. Dafür, why not? Also, genau, also dort finde ich wirklich so, dort ist auch wieder so etwas, also man findet es mega herzig und schau mal die Räuscheli und alles und weißt wie die sieht doch der herzig aus dort drin. Was hat man denn genau für ein Bild? Und aber eine andere Badhose tät sie auch, es geht ja darum, dass man kann gehen baden.
Interessant.
Ja, aber dort eben, es ist ja auch dort, das muss man nicht von heute auf morgen ändern, das ist zum Teil sind das einfach so Floskeln, die drinnen sind, aber dass man mal, auch wenn jemand anders das vielleicht rauslässt, auch mal nachfragt und sagt, hey, sorry, was meinst du genau damit?
Ja,
und das ist schwierig, gell? Das sind auch wieder Hemmungen
im Spiel. Ja, gerade so bei Eltern, bei den Erwachsenen, bei der grossälteren Generation, oder ist das noch?
Und das muss man auch wie lernen, eine so kleine Haltung aufzubauen, dass man eben dann vielleicht nicht aus Höflichkeit auch mitredet. Das ist ja dann auch manchmal das, oder?
Ja.
Dass du dann einfach auch noch einen Spruch bringst, weil du nicht weißt, was sagen. Dass man,
was macht man dann?
Ein Training.
Statt eben der Verlegenheitsspruch, was kann man dann sagen oder machen?
Ja, entweder man sagt, wenn man es nicht möchte ansprechen, dass man halt irgendwie, wie fängt, so ein bisschen das Thema wechselt, oder? Weil, ja, es ist schwierig auf einem Spielplatz mit jemandem so in einer Wertediskussion.
Ja. Klar.
Oder es hat, wenn man es sich zutraut und die Beziehung irgendwie da ist, dass man so anspricht. Oder sicher nicht noch mitredet. Dass man wie nicht noch
bei den Grosseltern, wo ja noch so ein bisschen der Respekt im Raum ist und man wie auch oft denkt, ja, komm, das bringt ja nichts mehr, die sind ja schon so alt.
Ja, aber dort vielleicht einfach, wenn es wirklich ein Thema ist, vielleicht muss man dort ein bisschen filtern, was ist jetzt eben mega, was ist im Vordergrund, oder? Die Kinder merken ja dann schlussendlich gleich auch, was ist die Haltung der Eltern daheim. Es hat sich wie etabliert, was so die Haltung ist. Und sie werden mit anderen Wertehaltungen konfrontiert. Das ist einfach Teil davon. Und dort muss man sich wie ein bisschen überlegen, wo man investieren und vielleicht mal losgelöst von Situationsgesprächen mit den Grosseltern suchen. Und wirklich wie sagen, hey, look, mir ist aufgefallen, oder du klopfst meinem Kind immer auf die Windeln fütteln. Das ist schon auch
ein gutes Beispiel.
Dass man dem Kind immer so aufs Fütteln tätschelt. Und in einem gewissen Alter hört man dann wie auf, weil das Windeln fütteln einfach so herzig ist. Und es ist ja auch mega herzig und man streichelt drüber. Und es ist so die Balance zwischen dem Körperkontakt, ist etwas vom Wichtigsten für das Kind sowieso. Auch für das Bindungsgefühl und alles, oder? Die Haut das grösste Sinnesorgan und das ist mega wichtig. Und sie profitieren von liebevollen Beziehungen. Aber es gibt doch immer wieder so Sachen, wo man grenzüberschreitend ist und es einfach macht, weil man es macht und gar nicht genau weiss. Und das darf man als Eltern auch ansprechen und sagen, hey, look, ich verstehe, wenn du mein Kind mega gerne ist und ich weiss, es ist mega herzig und so, aber du doch bitte, wenn es irgendwie möglich ist, nicht mehr immer auf das Windeln füttern. Klopfen. Und dort vielleicht auch so ein bisschen, es wird auch dort bei den Grosseltern zum Teil einfach so gemacht halt einfach. Aber wenn sie es wissen, wenn sie es schon mal gehört haben und man es angesprochen hat, ja, sie sind, denke ich, schon bemüht. zum Teil.
Wie kann man, wenn es dann so ganz grosse Augen macht, wie kann man das dann so erklären?
Dort kann man auch die persönliche Haltung erklären. Und dort wird es halt schon immer noch so ein bisschen, das ist nochmal eine Generation, die sich das viel weniger gewöhnt ist, die dann auch das Gefühl hat, ach, die übertreiben doch. Also man kann so, irgendwann ist der auch gut, oder?
Cancel Culture.
Genau, ja, genau. Und dass man wirklich einfach sagt, hey, look, für mich, ich bin jetzt halt die Mutter von diesem Kind. Ich weiss, du hast es anders gemacht, das ist auch voll okay, aber das ist mir jetzt, ja, das ist mir mega wichtig.
Also gar nicht gut erklären, sondern einfach bei dir bleiben.
Ja, und wenn man dann will, man kann ja auch fragen, willst du wissen, also möchtest du gerne wissen, wieso? Man muss nicht überrollen und mit allem kommen, weil ja, es ist ja, das ist wirklich so ein bisschen sicher tricky, so Schwiegereltern, Eltern.
Wenn sie nachher sagen, ja, ich will wissen, wieso, wie sagst du es denn?
Ja, das kann man erklären, weil ich finde, das ist einfach, nur weil es ein Kinderviertel ist, ich hole dir ja auch nicht die ganze Zeit aufs Viertel. Weißt du, dass man wie auch sagt, den Vergleich macht, du hast doch auch so ein Beispiel, oder? Mit dem Pulli-Farbkauf und
genau. Oder so, die Kellner im Restaurant wollen immer auf den Kopf von diesen Kindern lenken.
Genau, oder? Und das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung. Und es ist kulturell bedingt zum Teil auch eben. Und dass man wie Botschaft sendet, hey, ich will nicht, dass du mein Kind nicht mehr anlängst. Oder weißt, irgendwie, ich sehe, du hast es gerne und du sollst die Zuwendung auch dürfen teilen, aber wir müssen vielleicht zusammen ein bisschen über das Wie reden.
Absolut.
Genau.
Ja. Mega spannend gewesen. Danke dir viel.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.